Neue Seiten auf Radio 1.
Und da haben wir jetzt einen Mann zu Besuch, der so viele Talente hat, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Er ist Maler, er ist Bildhauer, er ist Regisseur und Drehbuchautor. Zwei seiner Filme waren für den Studenten-Oscar nominiert. Und jetzt ist sein erster Roman erschienen. Er hat auch einen sehr tollen, oder zwei tolle große Filme, Kinofilme gemacht. Oder mehrere sogar.
Das waren eigentlich nur zwei, das wilde Leben.
Das wilde Leben und der Nachtmahl, genau. Jetzt habe ich den roten, bin ich im roten Teppich aus. Noch gar nicht fertig. Also jetzt hat er seinen ersten Roman geschrieben. Der Hund heißt er, der Roman, und ist eines dieser Bücher, die einen, also zumindest ist mir so gegangen, sofort ab der ersten Seite in so eine Art rauschhaften Zustand versetzen und man es gar nicht mehr aus der Hand legen kann, aber nicht, weil das so spannend ist, sondern weil wirklich so reingesogen wird in eine Geschichte und das ist wirklich sehr atemberaubend. Morgen Abend ist Buchpremiere im Kesselhaus der Kulturbrauerei, moderiert von unserem geschätzten Kollegen Knut Elstermann. Herzlich willkommen, Akis. Oder soll ich sagen, Achim?
Hallo. Also wie ist das? Also, machen, wie du willst. Der Roman erscheint unter meinem Künstlername Akis, genauso wie der letzte Film, der Nachtmahl.
Genau, ja.
Genau, kannst du also.
Okay, bleiben wir bei Akis, damit sich das Akis, auch wirklich, genau, ja. Akis, du sagst Akis auf die ersten Silbe. Ich habe mal vorhin bei diesem großen Online-Versandhändler nachgeguckt und die haben ja sofort irgendwie dieses Ranking in verschiedenen Genres.
Ja.
Da läuft das dann im Nummer 21 bei Light Novels.
Aha.
Light Novels sind sowas wie Mangas und so.
Tatsächlich.
Das sind illustrierte, kommt aus Japan.
Guck mal.
Nummer 8 in Rennsport und Wagen.
Was?
Weil es gibt eine Rennen, also eine Rennszene im Buch. Und Nummer 40 Gesellschaftsromane.
Guck mal an.
Ja, interessant, oder? Ja, was hier sofort, weißt du jetzt auch Bescheid. Nun ist der Roman vorgestern erschienen. Ja. War das für dich ein besonderer Tag? Ist das dann, wenn das Buch dann tatsächlich da ist, was anderes noch?
Komischerweise war der Erscheinungstag gar nicht so präsent, weil das ist dann war einfach ein Tag. Also es war jetzt nicht morgen. Es ist für mich die Premiere. Das ist der Tag im Prinzip, weil ich dann den Kontakt mit den Lesern, mit Gästen habe. Beim Film ist es ja wirklich eine Premiere, wo man sich schick anzieht und hingeht. Und dann kam dann vom Verlag ein Anruf, eine SMS: Hey, heute ist der Erscheinungstag. Und das war's dann. Da war kein Fest oder keine Party oder so. Das war eher so ein abstraktes Datum. Aber der eigentlich für mich das Besondere, der besonderste Tag war eigentlich der Tag, an dem eine Agentin, die das gelesen hat, mich angerufen hat, gesagt hat, das ist spannend. Oder und auch dann der Verlag, der Hansa Verlag, dann zugeschlagen hat, gesagt, das wollen wir machen. Mhm. Das war für mich, also das war für mich unglaublich, weil es mein erster Roman ist und Hansa ist nun wirklich kein Hinterhofverlag.
Nein, absolut nicht. Und das ist ja, was ich interessant finde, was ich gelesen habe. Ich meine, du hast seit 1998 oder 99 an dem Roman schon geschrieben, an der Geschichte geschrieben, muss man richtigerweise sagen, ne?
Genau, an dem Drehbuch. Es war zuerst ein Drehbuch.
Mhm.
Wobei es nicht ganz richtig ist. Ich habe damals zum ersten Mal Kontakt mit Küchen gehabt. Und damals war ich 30 und eigentlich wie jeder andere Mensch, der uns jetzt zuhört hat, zu dem Zeitpunkt habe ich schon gegessen und dafür Geld gezahlt. Also in irgendwelchen Lokalitäten gewesen, aber mir nie darüber Gedanken gemacht, wo das Essen herkommt und auch unter welchen Umständen das hergestellt wird.
Mhm.
Und Showküchen gab es damals nicht und über einen Kumpel bin ich da reingekommen in diese Küchen und habe festgestellt, das ist eine völlig ihre eigene Parallelwelt, die die leben.
Und damit sind wir jetzt im Prinzip schon mittendrin in der Geschichte. Also der Hund ist kein Hund. Also wer jetzt irgendwie sagt, ich habe auch einen Hund, das Buch kaufe ich mir. Es ist kein Hund, sondern es ist tatsächlich ein Mensch, von dem man nicht so genau weiß, wo er herkommt. Also Kosovo irgendwie, das ist so eine Kaspar-Hauser-Geschichte.
Ja,
also
genau.
Oder?
Genau, ganz genau.
Man weiß nicht, wo der herkommt. Er ist seltsam und er hat aber eine Obsession und vor allem ein Genie. Er ist nämlich, er kann kochen und zwar so atemberaubend und genial kochen, dass er die Leute süchtig macht nach seinem Essen. Die Geschichte dafür, eine solche Figur zu erfinden, weißt du noch, woher das kam?
Ja, es gab tatsächlich einen Moment, aber den jetzt zu beschreiben, da ist die Sendezeit weg. Das war, da habe ich einen, also ganz kurz versuche ich es zu bereisen, mein Kumpel, der damals als Kellner gearbeitet hat, im Via Veneto in Los Angeles in der 90er, das war so ein Celebrity-Restaurant, der wurde gefeuert, weil er eine geniale Art hat, mit Leuten umzugehen und das war ein italienisches Restaurant und die Chefs haben aus einer Profilneurose, sind damit nicht klargekommen, dass eine einfache Bedienung ihm den Rang abläuft, die Show stiehlt. Das ist nur ganz kurz. Und da kam zuerst mal der Gedanke, wie ist das, wenn wenn oder auch mit Amadeus und Salieri, dieser Film von Miloš Forman, das ist, glaube ich, schon tief in den Menschen drin, dass man einerseits Genies bewundert, aber andererseits sich dann natürlich auch selbst in Verhältnis dazu setzt und seine eigene Mittelmäßigkeit dann auch wahrnehmen muss.
Das ist interessant, das ist nämlich der Erzähler, ne? Mo heißt er, der sich immer ins Verhältnis setzt. Also die beiden kommen von einem Imbiss, in dem sie arbeiten, in dieses Nobelrestaurant und da beginnt dann die Konkurrenz auch zwischen den beiden. Ne? Also der eine genial, der andere nicht so.
Nicht so genial, ne? Genau, und im Prinzip dieser Ikarushafte Aufstieg dieser beiden, die dann zum Enfant Terrible der dieser ganzen Kochszene werden, und diese Biosphäre oder diese auf engstem Raum funktionierende Maschine, die plötzlich, wo jeder in diesem Genie seine Hoffnung und Ängste aber auch irgendwie verkörpert sieht, im Prinzip davon handelt diese Geschichte, und das ist eigentlich, beobachte ich nur, was passiert, wenn so ein geniales Element in so eine Nährsuppe oder so ein hochgradig explosives Gemisch gerät.
Und das ist tatsächlich zerstörerisch, ohne jetzt zu viel zu verraten.
Ja, aber beides. Es ist zerstörerisch und auch natürlich, es ist wie
Erleuchtung.
Wie so ein nach Turbodiesel, der plötzlich angezündet wird und das Restaurant kommt zu alten Ehren durch diesen Hund und plötzlich dreht sich alles nur noch um ihn. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert der Küchenchef da drauf? Wie reagiert sein ehemaliger Mentor da drauf? Wie reagiert die Sous-Chefin da drauf, die plötzlich merkt, dieser Knirps oder dieser Kerl von der Straße, der aus dem Nichts kommt, von der nur Gerüchte eigentlich im Prinzip als Vergangenheit hat, der ist plötzlich wichtiger als ich, als Küchenchef oder Sous-Chefin, und plötzlich gerät alles ins Wanken.
Wir werden gleich noch ein bisschen weiter reden über den Hund und über den Erzähler und vor allem über den Schöpfer dieses großartigen Romans, der Hund Akis. Aber vorher hören wir eine Musik, und zwar von Madness. Passt ja irgendwie.
Oh ja.
Burlington Boys. Madness. Darum geht es im Prinzip auch in dem Roman Der Hund von Akis, der vorgestern erschienen ist. Morgen ist die Buchpremiere im Maschinenhaus der Kulturbrauerei, moderiert von Knut Elstermann. Akis ist hier. Wir haben schon so ein bisschen über die Geschichte gesprochen. Ich habe so ein tolles Zitat gefunden aus dem Roman, weil das auch sehr schön die Hauptfigur charakterisiert. Da steht: Der Hund war ein Schalk, einer, der uns die Flügel ausriss, als wären wir fliegen, nur um zu sehen, wie wir kopflos durcheinander purzelten. Nichts, was er tat, ergab einen Sinn. Sie schien ihn nicht einmal zu belustigen, dass wir wegen seinem Essen den Verstand verloren hatten. Was er tat, war kostbar. Was er kochte, war heilig. Also das umschreibt diese Figur, die man ja irgendwie nicht versteht. Ja, man versteht ihn nicht, weil er redet ja auch wenig. Und man findet ihn gleichzeitig anziehend und abstoßend. Also so ging es mir.
Ja, so war es auch gedacht. So geht's mir auch.
Genau.
So geht's mir auch. Ja.
War doch gar keine Frage. Also die Frage war zum Beispiel, wusstest du, als du angefangen hast, diese Geschichte aufzuschreiben, damals noch als Drehbuch, wohin dich dieser Hund führen würde?
Nein, eigentlich nicht. Also erstmal ist es lange her, dass ich angefangen habe, diese Geschichte zu schreiben, und lass mich eigentlich beim Schreiben von meinen Geschichten auf den Drehbüchern, eigentlich ist es, ich weiß dann am Ende auch nicht mehr, was mich am Anfang geritten hat oder was es war. Es ist dann irgendwie, geht man los, irgendwas ist dann wie ein Leuchtfeuer, das dann anzieht und man sucht und findet, und dann entstehen Charaktere und die lässt man dann eigentlich wie in einer Arena eigentlich nur noch aufeinander los und beobachtet das dann irgendwie. Und wenn man jetzt von einem Genie redet, hat sich das für mich einfach am Organischen angefühlt, dass er nicht redet, dass er nicht wirklich was von sich gibt, dass man nicht weiß, woher er kommt und wohin er geht. Und dann ist mir aufgefallen auch, dass all die Bücher, also der Nachtmahr, den du gerade erwähnt hast, der Roman Der Hund und eine dritte Geschichte, die hoffentlich als nächstes als Film dann realisiert wird, dass sie alle drei handeln von einer dämonischen Kraft, sag ich mal. Also der Nachtmahr kommt von irgendwoher und bricht in das Leben dieser jungen Frau ein, bringt alles durcheinander, und hier ist das eben auch so. Und das ist also eher ja, was fast was Wesenartiges, also was Dämonisches vielleicht auch.
Ja, irgendwie. Also du spielst ja auch so mit diesen Grenzen der Wahrnehmung, also die einerseits geschärft werden, ja, durch die Erlebnisse, die Leute haben mit diesem Hund, ja, oder mit dem Nachtmahr. Andererseits verwischen die auch, was ist jetzt Realität, was ist Traum, was erfahren sie wirklich, also wenn ich von rauschhaft spreche, die haben ja dann wirklich auch rauschhafte Erlebnisse, wenn sie sein Essen essen, ja, also ja. Das, was er zubereitet, das ist ja irgendwie fast Drogen.
Ja. Ja, na klar. Es ist, genau, aber das ist, also auf solche, ich finde die Fragen unglaublich spannend und ich würde die wahrscheinlich selber auch stellen, aber zu beantworten ist es insofern schwer, weil ich eigentlich nie mit, also nicht, zumindest bei dem nicht, beim letzten Ding auch nicht und beim nächsten Film glaube ich auch nicht, mit einem Konzept rangehe und denke, das ist die Botschaft, ich denke, Essen ist wie Drogen oder das ergibt, ich schreibe die Geschichten so, eigentlich, wie ich sie gerne lesen würde.
Das ist ja auch das Tolle. Also ja. das ist das Erlebnis, was ich hatte jetzt. Ne? Wir sagen, das ist so. Das ist ja gar keine Frage. Und das ist so. Und welche Botschaft hast du? Man lernt ja zum Beispiel, also was mir total neu war und was ich auch spannend fand, man lernt ein Milieu kennen. Nämlich das Milieu jenseits des Passes, so wird es genannt. Ja, also Restaurant, Gäste, Raum und dann die Küche, wo wirklich, also wo ein, also so Abgrund dazwischen liegt. Ja, oder wirklich, also was da wirklich in der Küche abgeht. Und das ist ja, glaube ich, jetzt gar nicht mal so unwahr.
Das ist nicht so, ja, das ist natürlich recherchiert und wirklich akribisch recherchiert. Ich habe auch hier im Ritz-Carlton gearbeitet, nur dafür, um einfach noch genauer mitzukriegen, was, welche Abläufe, wie funktionieren. Man muss aber fairerweise dazu sagen, diese Art der Küche ist am Aussterben. Also diese patriarchale verkrustete Form und Hierarchie, die da betrieben wird, ist eigentlich gehört eigentlich, glaube ich, eher der Vergangenheit an, genauso wie viele Firmen, eBay und Amazon und Google, die eigentlich schauen, dass es den Angestellten gut geht. Und denen gehört eigentlich die Zukunft. Mhm. Und dieses alte von oben nach unten treten und Wut und Frust ablassen. Ist, glaube ich, nicht mehr so. Also viele Köche haben mir gesagt, die haben es gelesen, das ist fantastisch, das ist toll, gut recherchiert. Ich kenne das auch noch von früher.
Aber es gibt ja zum Beispiel, du schreibst ja auch Szenen, also was mir überhaupt nicht klar war, der Ortolan. Ja? Ein Vogel, ein sehr teurer Ortolan.
Ortolan, ja.
Sehr teurer Vogel, Singvogel, das habe ich dann auch gegoogelt. Ja. Die gefangenen Vögel werden 2 Wochen lang im Dunkel gehalten, gemästet, um dann in Armagnac ertränkt zu werden. Ja. Und dann werden sie gebraten und von Feinschmeckern mit Haut und Knochen als Ganzes in den Mund genommen und zerkaut. Ja. Und diese Szene, wie dann die Sous-Chefin, glaube ich, ne? Dem Tier die Augen rausoperiert.
Raussticht. Ja, das ist auch oldschool. Das muss nicht sein. Man kann auch mit einem Tuch einfach drüber legen.
Ja, aber ich meine, wenn man sich das vorstellt, das ist pervers, oder?
Und es wird viel in Politiker, also in gehobenen Kreisen, in Frankreich viel auch noch praktiziert. Ist es verboten, zumindest in Deutschland, Frankreich, weiß ich nicht genau. Aber überhaupt die Art, mit diesen Lebewesen umzugehen und ist brutal. Und ich habe einmal, ich kann mich daran erinnern, auch das war in Los Angeles, das war eine Szene, die fand ich irre. Da war eine Party in Hollywood und höchstgradig aufgedonnerte Mädels standen neben dem Hummerkoch, der die Hummer lebend ins Wasser reingeschmissen hat, ins kochende Wasser. Mhm. Und diese schreien dann ja auch immer so. Einerseits haben sie sich furchtbar darüber aufgeregt, andererseits haben sie es gegessen und konnten auch nicht weggucken davon irgendwie. Ja. Also das fand ich dann schon auch irgendwie, so sind wir Menschen, glaube ich, irgendwie. Und manche mehr, manche weniger.
Ja. Wir könnten noch stundenlang über diesen Roman reden, über das Kochen, also es ist kein Buch übers Kochen jetzt. Also da stehen auch keine Rezepte drin. Wobei, also manche Dinge, die der Mann kocht, die der Hund kocht, das ist schon auch sehr bizarr. Aber die Geschmackserlebnisse, die daraus hervorkommen, auch. Also, dieses Buch sei Ihnen sehr ans Herz gelegt. Akis, der Hund, erschien bei Hansa Blau. Seit vorgestern ist es da und morgen ist die Buchpremiere, moderiert von Knut Elstermann im Maschinenhaus. 19.30 Uhr geht's los. Dankeschön, dass du da warst. Ja, und wer weiß, vielleicht gibt's ja dann tatsächlich irgendwann noch den Film.
Ja, wäre lustig.
Akis, der Hund. Vielen Dank, dass du da warst. Euch. Tschüss.
Ciao.